Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett.
Ich habe es im Podcast schon immer wieder erwähnt. Ich bin großer Fan vom Doula-Kollektiv Women's Nature Vienna. Das ist ehrlich gesagt einer meiner absoluten Wohlfühlorte hier in Wien. Und für alle Frauen, die in Wien wohnen, habe ich einen Rabattcode. Ihr bekommt 10 € Rabatt auf eure erste Bestellung beim Women's Nature mit dem Code Thea10. Das Women's Nature liefert Wochenbettboxen mit frisch zubereiteten, gesunden, nährenden, stärkenden Speisen direkt zu euch nach Hause. Und für alle, die vielleicht gerade gar nicht im Wochenbett sind, diese Boxen kann man natürlich auch in anderen Phasen des Lebens bestellen, wenn man nicht gerade im Wochenbett ist. Zum Beispiel im stressigen Alltag mit Kindern, wenn man vielleicht mal alleine ist und der Partner oder die Partnerin nicht da ist. Oder zu Beginn des Zyklus, wenn man eher nach innen gehen möchte und keine Zeit und keine Lust hat zu kochen. Also der Lieferservice vom Women's Nature, wunderbar für Frauen in allen Lebensphasen. Mit dem Code THEA10 gibt es 10 € Rabatt auf die erste Bestellung. Herzlich willkommen beim Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist die Autorin Lena Högemann, deren erstes Buch »So wollte ich mein Kind nicht zur Welt bringen« erschienen ist. Und wir sprechen über ihre 2 Geburten, vor allen Dingen die erste sehr traumatische Geburt, die auch dazu geführt hat, dass sie das Buch geschrieben hat. Und ich glaube, es ist eine unglaublich informative Folge, sowohl für diejenigen, die eine traumatische Geburt erlebt haben, aber auch für alle Frauen, die sich gerade auf eine Geburt vorbereiten, um einfach ja informiert zu sein, wie man in unserem heutigen System doch noch eine selbstbestimmte Geburt erleben kann. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Lena. Schön, dass du uns heute von den Geburten deiner 2 Töchter erzählst.
Ja, hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Sehr gerne. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Sehr gerne. Mein Name ist Lena Högemann. Ich habe 2 Töchter, die sind 3 und 8. Ich wohne in Berlin und ich bin Journalistin und Autorin und Podcasterin. Und es ist gerade mein erstes Buch erschienen. Und das heißt, so wollte ich mein Kind nicht zur Welt bringen, was Frauen für eine selbstbestimmte Geburt wissen müssen. Und es geht da um meine 2 sehr unterschiedlichen Geburten und was ich daraus gelernt habe und anderen Müttern sowohl nachbelastenden Geburten mitgeben kann, aber auch vor einer Geburt. Und deshalb freue ich mich extra super doll, dass ich heute hier über meine Geburten nochmal mit dir spreche.
Ja, ich freue mich auch. Ich habe dein Buch vor, ich glaube, 5 Tagen zugeschickt bekommen und habe es jetzt schon fast durchgelesen und musste echt auf fast jeder Seite immer zustimmend nicken. Und ja, dann legen wir los. Bevor wir mit den Geburten deiner Töchter beginnen, was weißt du über deine eigene Geburt oder was waren da die Geschichten, die deine Mutter oder deine Eltern dir erzählt haben?
Ja, das ist ein super spannender Punkt. Ich wusste schon, also ich bin das 3. Kind, also ich habe 2 ältere Schwestern. Ich wusste schon, dass meine Mutter bei meiner Geburt relativ selbstbestimmt für die damalige Zeit geboren hat. Und das vor allen Dingen konnte, weil der Arzt bei der 2. Geburt, die Schwester, die eine vor mir dran war, quasi in den Kopf geschnitten hat. Und die immer Angst hatten, meine Mutter würde die verklagen. Und das hat sie nicht, aber sie konnte bei mir sehr viel erkämpfen. Das wusste ich. Ich wusste auch, dass meine Geburt eine gute Geburt war. Ich wusste aber nicht, wie schlimm vor allen Dingen die erste Geburt, die Geburt meiner ältesten Schwester für meine Mutter war. Und das hat sie selber auch erst realisiert, als ich ihr von meiner gewaltvollen, traumatischen ersten Geburt erzählt habe. Das hat also auch in unserer Familie ganz viel auf den Weg gebracht. Und in meinem Buch steht tatsächlich auch die Geschichte meiner Geburt und die meiner älteren Schwester im Vergleich.
Nur kurz vielleicht noch für Kontext, für diejenigen, die sich jetzt gefragt haben, wie es sein kann, dass dem Kind in den Kopf geschnitten worden ist. In den 70er, 80er Jahren war der Dammschnitt routinemäßig noch in Deutschland. Das heißt, deine Mutter wurde der Damm aufgeschnitten und dabei,
genau,
wenn der kindliche Kopf
schon sehr... Genau, da wurde immer Dammschnitte gemacht, das war außer Frage. Auch jetzt macht man natürlich noch routinemäßig sehr viele Dammschnitte, aber damals war das wirklich bei fast jeder Geburt so. sie hatte auch noch andere abstruse Dinge erzählt, wie den Intimbereich zu rasieren und solche Sachen. Also es da war noch viel routinemäßiger aller Eingriff in die Geburt. Und bei mir, bei ihrer dritten Geburt, wollte sie das halt alles nicht. Und das war sehr außergewöhnlich damals. Aber das konnte sie quasi erkämpfen durch diese Situation vorher mit meiner Schwester und der Wunde am Kopf.
Ja, das finde ich auch einen wichtigen Punkt, schon mal gleich zum Anfang, aber auch um in ein Buch zu kommen. Wenn man eine schlechte Geburtserfahrung hatte, aber vielleicht weiß, dass man wieder in die gleiche Klinik gehen muss, weil man vielleicht irgendwo wohnt, wo man gar keine andere Wahl hat, dann kann man die schlechte Geburtserfahrung aus der ersten Geburt für weitere Geburten durchaus nutzen, für sich selber.
Also meine Mutter ist da wirklich hin, das hat sie mir auch erzählt und hat sich mit dem Shepherd vertraut und gesagt, ich will das hier alles überhaupt nicht mehr. Ich gebe die Verantwortung für meine Geburt nicht ab an sie ab. Ich bin ein eigenständiger Mensch. Und da hat der Chefarzt zu ihr gesagt, ja, dann geh sie doch ins Geburtshaus. Und dann hat meine Mutter gesagt, das würde ich machen, aber mein Mann hat da Schiss vor. Und ich will, dass die Hebamme das Sagen hat. Und so war das dann auch. Und das war für die damalige Zeit, 80er, wirklich revolutionär. Also, dass der Arzt nur in der Ecke stand, die Hebamme hat das Sagen gehabt und meine Mutter erinnert sich auch noch, wie die Hebamme mehrfach gesagt hat zu ihren Kollegen, die da alle noch waren, Frau Högemann möchte keine Medikamente und alle so, was? Was macht die denn hier? Aber sie hat das hinbekommen. Ja, das war echt
okay. Schön. Gut, dann kommen wir zu deinen Schwangerschaften und Geburten. Die erste Schwangerschaft, war die geplant oder war die eine Überraschung?
Nee, die war total geplant. Ich war schon viele Jahre mit meinem Partner zusammen, beide gesettelt in den Jobs, wie das so ist. Und ich, also aus heutiger Sicht, denke ich, ich hätte noch mal länger warten können, weil die und die und die Reise hätte ich auch noch gern gemacht. Aber ich war 33, also eigentlich war das ganz okay, da dann auch das anzufangen. Und ja, wie so viele Eltern hat man ja keine Ahnung, wie sich sein Leben verändert mit Kindern. Also jetzt mit zweien erst recht nicht. Aber wir waren irgendwie guter Dinge, wir wollten das und es hat auch problemlos sehr schnell geklappt. Also eigentlich viel schneller, als ich gedacht hatte.
Ja, wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist? Ist die Periode ausgeblieben oder hast du einen Test gemacht schon vorher?
Wie war denn das? Nee, ich habe einen Test gemacht. Und da war erst kein Strich und dann Strich und ich war verwirrt und bin dann zu der Frauenärztin. Und das Verrückte war, wir hatten eine riesige USA-Reise geplant. 4 Wochen USA, Traum. Also ich habe da ein Highschool-Jahr verbracht, ich habe da Freunde, mein Mann hat da Familie, wir wollten da rumreisen. Und ich habe einfach gar nicht damit gerechnet, dass das so schnell klappt. Und dann war ich da schwanger, ja. Und wenige Wochen, bevor wir losflogen und ich so, Gott, oh Gott, was muss ich jetzt wissen? Und mit Ernährung und so, und dann war das echt, also mein Mann weiß das bis heute noch, weil diese richtig üble Schwangerschaft, Übelkeit, da reingekickt hat und er wollte immer in die Steakhäuser essen gehen und ich immer so, mir ist so schlecht, ich kann dieses Essen nicht sehen und wir haben dann eigentlich 4 Wochen lang in unseren Hotelzimmern gepicknickt, weil ich einfach diese Restaurants mit dem fettigen Essen nicht ertragen habe. Also das war wirklich, das hat uns schon ein bisschen den Urlaub dann versaut, aber im Endeffekt war es natürlich, bin ich ja total dankbar, dass wir nicht noch diese Problematik hatten, damit schwanger werden oder irgendwas.
Ja, und abgesehen von der Übelkeit, hattest du weitere Symptome?
Ja, also ich hatte wirklich monatelang diese Übelkeit. Also ich habe mich gar nicht übergeben, aber ich war einfach immer schlecht und das hat mich schon sehr mitgenommen. Und dann, als die Übelkeit weniger wurde, bekam ich Rückenschmerzen. Ich muss aber auch dazu sagen, also bei der ersten Schwangerschaft, da hatte ich einen guten Job, aber auch einen sehr stressigen Job und einfach mit sehr viel Arbeit. Ich habe super viel gesessen, ich habe ganz wenig Sport nur gemacht, das spielte da schon alles mit rein. Also daraus habe ich echt gelernt, dass das einen Unterschied macht, wie unsere körperliche Verfassung ist, wenn wir schwanger werden, für alles, was dann kommt. Aber ich hatte ganz schlimme Rückenschmerzen über Monate. Also ich fand es schön, ein Kind zu bekommen zu werden, so, aber die körperliche, also das war mir alles nichts, mir ging es wirklich richtig, richtig schön.
Ja, und du hast gerade schon erwähnt, du warst dann gleich am Anfang der Schwangerschaft bei der Frauenärztin, das heißt, du hast dich von der Frauenärztin begleiten lassen, du hast dir aber auch, das weiß ich aus deinem Buch, eine Beleghebamme gesucht. Wann kam die Beleghebamme ins Spiel?
Sehr früh, das hatte ich irgendwie mitbekommen, dass das mit der Beleghebamme eine gute Sache ist, weil man die dann kennt. Ich fand diese Idee, dass da dann alle 8 Stunden wechseln, ich wusste schon, dass wir länger sind, ich fand die Idee toll, dass ich eine Frau vorher kenne und die mich bei der Geburt begleitet, so ist ja die Idee der Beleghebamme. Und ich habe einfach gegoogelt, wer bei mir in der Nähe ist und habe eine gefunden und ich war so früh, also ein paar Wochen schwanger, ich weiß es nicht, 10 Wochen oder sowas, und hatte die dann schon. Und damit war für mich klar, 6er im Lotto, du hast eine Beleghebamme, du weißt, wer mit dir die Geburt macht, alles wird super. Und so war es da dann überhaupt nicht. Aber vorher war ich da eigentlich guter Dinge mit dieser Frau und dieser Geburt.
Ja. Wie war denn der Kontakt zu der Hebamme in der Schwangerschaft? Hast du die oft gesehen oder?
Ja, wahrscheinlich so, wie sie das abrechnen kann im Nachhinein betrachtet. Ich glaube, das war einfach so, die war sehr, sowieso alles sehr nach Standard und die haben ja bestimmte Zeitfenster und sie war, weiß ich gar nicht, ob die vorher mal bei uns war, doch, einmal war die bei uns und sonst bin ich da in so einer Hebammenpraxis und die hat mal dann ZTG geschrieben über sie. Und die war da auch nett, also es war überhaupt nicht abzusehen, dass dann kommt, was kommen würde. Also es ist schon so, mein Bauchgefühl hat mir jetzt nicht gesagt, oh, die ist ganz toll, wir sind hier auf einer Wellenlänge. Aber ich habe mir auch irgendwie gesagt, es ist so schwer, eine Beleghebamme zu kriegen, whatever. Also die ist halt da und die ist ja nett. Also weil mein Geburtstermin, der Geburtstermin der meiner Tochter, der war so in der Nähe von meinem Geburtstag und sie hat so gesagt, oh, dann müssen wir mal gucken, dass dein Mäuschen nicht an deinen Geburtstag kommt, das ist doch dann stressig und so. Also ich fand die irgendwie schon freundlich und nett und einfühlsam und habe mir deshalb auch keine Gedanken darum gemacht, dass das vielleicht nicht hinhauen
kann. Kann ich so nachvollziehen, ging mir genauso mit meiner Hebamme in der ersten Schwangerschaft. Wie ging es dir denn dann im weiteren Verlauf der Schwangerschaft und wie hast du dich auch zusammen mit deinem Partner auf diese Geburt vorbereitet?
Ja, also ich glaube, ich habe einfach das Standardprogramm gemacht, was alle machen und nicht mehr, aber wusste auch nicht, dass man mehr machen kann. Also ich habe einen normalen Geburtsvorbereitungskurs mit meinem Partner so ein Wochenende gemacht, in der gleichen Hebammenpraxis, wo auch meine Hebamme, also die Beleghebamme gearbeitet hat und dachte mir, ja gut, also da ist ja die Beleghebamme und da ist, die wissen ja alle, in welche Kliniken wir dann gehen, wenn wir diese Beleghebamme haben und die werden uns schon darauf vorbereiten. Und im Endeffekt war das halt, das war okay, es war irgendwie lustig, man, wie das so ist, da sind dann halt auch alle diese anderen Eltern und manche sind ticken so ein bisschen wie man und manche sind halt ganz anders, das war eher so Unterhaltungswert und ja, also die hat uns dann an so einem Häkelmodell, also an so einer gehäkelten Gebärmutter erzählt, wie eine Geburt funktioniert. Und wir hingen da auf so Wellen und haben geatmet. Also wirklich alles ein bisschen wie so im Fernsehen. Und dann, aber das erinnere ich jetzt natürlich im Nachhinein betrachtet sehr genau, hat eine andere Mutter gefragt, wie das denn so mit Eingriffen in die Geburt ist. Und die Hebamme hat gesagt, ja, wenn das sein muss, ist das dann so. Und das war's. So. Und da habe ich aber auch nicht überlegt, so, ah, okay, Eingriffe sollte ich mich vielleicht noch mit befassen, sondern die hat das ja so abgetan, dass das dann halt so ist und dann ist das so und dann ist auch okay. Und dann habe ich noch zwei Ratgeber gelesen, Typ rosa Buch oder lila und Baby, glückliche Mutter und Baby vorne drauf, zwei verschiedene. Und ja, da stand ja auch nichts davon drin, dass es irgendwie vielleicht Eingriffe in die Geburt gibt, die nicht medizinisch notwendig sind oder aus Routine oder dass es auch irgendwie schlechte Versorgung mit Hebammen gibt und die dann gestresst sind. Also was stand da halt nicht drin. Und ich habe mir, also heute denke ich, hätte mir jemand gesagt, google mal Gewalt unter der Geburt oder so. Ich bin ja ausgebildete Journalistin, habe zu der Zeit eine Kommunikationsabteilung geleitet, aber kannte mich eigentlich so mit Recherchieren und so aus. Aber ich hatte keinen Hinweis darauf, dass es irgendwas gibt, worauf ich mich jetzt noch vorbereiten müsste, was jetzt vielleicht da nicht in diesem Geburtsvorbereitungskurs vorkam oder in diesen Büchern stand. Und so bin ich dann wirklich tatsächlich fast schon naiv in diese Klinik gegangen, als die Wehen anfingen, weil ich dachte, die wissen ja, was sie tun.
Man weiß nicht, was man nicht weiß.
Nee, genau. Ich wusste nicht, was ich nicht weiß. Ganz genau.
Ja. Als dann die Geburt losging, wie vielte Woche warst du da? Warst du um den Termin oder schon über den Termin?
Ich war über den Termin. Ich war bei beiden Geburten drüber. Also entweder habe ich einen längeren Zyklus oder meine Kinder brauchen halt ein bisschen. Ich war plus 8, also 8 Tage über Termin. Und bei der letzten Untersuchung in der Klinik wollten die schon am Muttermund was machen und sonst wie. Und ich habe gesagt, nee, also das möchte ich jetzt nicht, dass sie da. Es war einfach so mein Körpergefühl, dass ich gesagt habe, oh, nee, sie sollen da jetzt gar nichts machen. Aber es war tatsächlich ein Tag, bevor die eingeleitet hat. Und eingeleitet hätten, sage ich deshalb, weil das war nicht, also in der Leitlinie steht ja keine Leitlinie, ich liebe die Leitlinie zur Vaginalgeburt am Termin oder auch so, ja, eine zur Einleitung und so. Ich habe mich natürlich im Nachhinein sehr informiert. Und da steht ja, man soll den Frauen das dann anbieten, 10 Tage nach Termin. Da hat mir aber keiner was eingeboten. Ne? Da war halt klar, sie kommen jetzt hierher und wir machen das so, wie auch bei allen anderen Eingriffen, die dann später tatsächlich stattfanden. Diese Einleitung fand nicht statt, weil die Wehen halt immer meine Lösung.
Ja, okay, aber du hattest quasi das Glück, dass die Wehen von alleine losgingen. Wann wusstest du, okay, das ist jetzt wirklich Geburt?
Also ich wusste das ab dem ersten Moment, aber ich habe auch keine Senkwehen oder irgendwas bei der ersten Geburt vorher gehabt. Bei der zweiten dann schon. Ich weiß jetzt auch, dass man so Wehen hat, die, wo man denkt, das geht los oder geht nicht los. Aber die waren so heftig, das war für mich auch so regelmäßig aus der Frage, dass das so das ist, wovon die immer geredet haben.
Ja. Wann bist du dann in die Klinik gefahren?
Ja, da fing das mit der unschönen Erfahrung, sage ich mal, an, weil ich habe die Hebamme angerufen, die Beleghebamme, und die hat gesagt, ich war gerade bei einer Geburt und ich komme jetzt nicht sofort wieder rein. Du kannst da hinfahren, aber die schicken dich eh wieder weg, weil du bist nicht weit genug. Bleib mal zu Hause. Und das war, also rein medizinisch ist das richtig. Also Frau, es ist auch nicht gut, früh in Kliniken zu fahren, weiß ich jetzt, weil dann so viele Interventionen gemacht werden. Aber was ist denn das mit meinem Gefühl? Ja, mein Gefühl hat mir gesagt, also mein Mann hat keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich will jetzt, dass jemand bei mir ist. Und so in dieser, also diesem Gefühl, wirklich alleine zu sein und überfordert, lag ich dann halt im Bett und dann habe geschlafen. Ich nicht, habe dann meine Wehen gezählt und die Abstände. Und als dann die Fruchtblase mitten in der Nacht gerissen ist, das habe ich wirklich gespürt, sind wir dann in die Klinik gefahren und dann kam auch, also in den frühen Morgenstunden kam dann auch die Hebamme.
Ja, wie ging es dann in der Klinik weiter?
Ja, also das muss man echt dazu sagen, dass diese erste Geburt ja wirklich ein Albtraum für mich war. Und das fing da schon an. Also wir saßen in so einem fensterlosen Warteraum. Der Bauch fühlte sich ganz anders an, weil das Fruchtwasser ja nun weg war. Und ich wusste überhaupt nicht, was mit mir ist, da war auch keiner. Und dann kam halt irgendwann diese Hebamme und hat ein CTG geschrieben. Und dann habe ich erst verstanden, okay, das ist jetzt normal, dem Baby geht's gut. Und es war halt voll, ich habe andere Frauen brüllen gehört. Die Hebamme hat schon die ersten abfälligen Bemerkung gesagt, nur weil ich irgendwie eine Leggings an hatte, die schlecht ausging oder so. Ich habe dann ganz komisch, also ich hatte da schon die ganze Zeit so ein unangenehmes Gefühl, was ist denn hier los? Warum ist das denn hier so ungemütlich und so unangenehm und warum ist die so unfreundlich? Und dann musste ich in so einem Fenster, anderen fensterlosen Raum duschen und selbst so einen Einlauf machen und irgendein Zäpfchen und mein Mann musste raus. Es war kalt, es war ungemütlich. Dann hat sie gesagt, ich erkämpfe uns jetzt einen Kreis, weil hier ist ja so viel los. Und hinterher denke ich so, ja, erkämpfen, was denn mit den anderen Frauen, die keinen gekriegt haben, so. Und dann war das ein Kreißsaal, das war einfach nur ein Bett, also so eine Liege. Also kein Bett, das wäre ja noch nötig gewesen, so eine Geburtsliege in so einem Raum. Und da war nichts, da war kein Hocker, keine Matte, keine Sprossenwand, kein Seil, keine Wanne. Wir hatten nicht mal eine Toilette, wir hatten nicht mal Wasser zum Trinken. Also, dass das alles möglich ist, in einer großen Stadt, in der Klinik, an Versorgung, also das hätte ich mir alles nicht träumen lassen. Und beim Infoabend hat der Chef hat noch gesagt, ja, Sie können versuchen, die Kreißsäle anzugucken, aber die sind so voll. Also eigentlich können Sie das vorher nicht angucken. Und ich habe mich damit abspalten lassen. Und das bereue ich natürlich auch sehr. Das ist auch einer, der in meinem Buch sehr, sehr viele Tipps auch für Frauen vorgeboten, zusammengestellt, so mein Learning aus diesen zwei sehr unterschiedlichen Geburten. Und für mich ist immer, also ich würde das nie wieder machen, mir den Raum oder die Räume, in denen die Geburt stattfinden soll, nicht anzugucken. Weil das hätte ich gemerkt. Da drin hätte ich gedacht, wie bitte? Das ist doch hier kein Raum, kein schöner Ort, an dem ich mich irgendwie fallen lasse und mein Körper sich öffnet und ich ein Kind kriege. Das ist dann wirklich so wie Abstellkammer, nur im Klinisch.
Und da, ich meine, ich habe das in deinem Buch gelesen und ich stimme dir total zu, dass man das auf jeden Fall machen sollte. Ich weiß nicht, wie es in Berlin oder anderen Städten ist. Hier in Wien, seit der Pandemie kann man die meisten Kreißsäle nicht mehr besichtigen. Also das ist in der Pandemie eingestellt worden und ist beibehalten worden.
Keine Ahnung, weil vielleicht bieten sie dann, also ich kenne auch eine Klinik hier in Berlin, die macht das nicht, aber die machen dann halt Instagram Live-Videotouren, ist ja immerhin was. Also das ist dann wenigstens sehr. Und ja, das ist jetzt groß, es ist einfach mega schwer, weil ich sage ganz viel, was Frauen fordern sollten. Und wenn die Klinik das nicht macht, macht die Klinik das nicht. Aber wir stimmen ja quasi mit unseren Füßen ab über die Geburtsklinik, wo wir hingehen und wo nicht. Und ich finde schon, dass man Kliniken sagen kann, das geht nicht, ich komme nur zu ihnen. Wenn ich hier den Raum gesehen habe. Und wenn das alle sagen würden, würden sie ihre Türen auch wieder öffnen. Also das ist schon eine Macht, die Frauen haben mit der Entscheidung, wo sie ihr Kind bekommen und wo nicht.
Ja, absolut.
Also ich sage auch immer, die Klinik ist die Dienstleisterin für die Geburt der Frau. Das vergessen wir manchmal, weil wir denken, oh, ist ja toll, bei der Situation, wenn wir überhaupt noch einen Platz kriegen und nee, die kriegen da Geld für und die haben eine Aufgabe, nämlich unsere Geburt möglichst gut zu betreuen und zu begleiten. Dafür kriegen sie Geld von der Krankenkasse. Ja, und da haben wir schon auch eine gewisse Macht. Die ist uns nicht klar, aber die brauchen uns schon als Kundin.
Ja, das stimmt. Na gut, du lagst jetzt in diesem recht kargen, ungemütlichen Raum, hattest weiterhin Wehen. Wie ging es dir emotional?
Ja, das ist wirklich schwierig zu sagen, ab welchem Punkt ich das schon abgespalten habe. Also im Verlauf der Geburt irgendwann auf jeden Fall habe ich dissoziiert. Das weiß ich hinterher, habe ich auch mit einer Traumatherapeutin besprochen. Das heißt einfach, dass ein Teil meiner Psyche sich abspaltet, weil das, was passiert, nicht verarbeitet werden kann. Und dann spürt man weniger. Ob das da, ich glaube, da war es noch nicht. Ganz am Anfang weil da war ich einfach so, ich war so ein bisschen verstört, was ist das denn hier? Und dann habe ich halt diese Hebamme, die hat zu mir, hat meine Mutter im Mund getastet und hat gesagt, das reicht so nicht, das wird so nichts. Brauchst einen Wehentropfen, brauchst eine PDA. Das wird hier so alles nichts. Und aus heutigem Wissensstand habe ich 5 kluge Fragen, die ich hätte fragen können, nämlich, gibt es dafür eine medizinische Indikation, was passiert, wenn wir es nicht tun und so weiter. Aber das wusste ich ja nicht, weil ich hatte ja gelernt, wenn es Eingriffe geben muss, dann gibt's die, muss es die halt geben und dann ist das so. Das hatte ich aus dem Geburtsvorbereitungskurs und aus den Büchern gelernt. Und so habe ich dann besessen und habe die machen lassen und bekam die ersten Eingriffe und die nächsten. Und die, dann kamen noch weitere und war völlig in dieser Interventionskaskade, heißt das ja, wenn ein Eingriff zum nächsten führt, war ich komplett drin. Ja. Und wie habe ich mich gefühlt? Ja, also schon, gut, der Gedanke war schon so, was habe ich hier falsch gemacht? Schon ganz am Anfang, so wie ist das passiert? Ich habe doch heute, gestern Abend noch total gut da meine Wehen veratmet. Ja, ich sah eigentlich alles okay, ja, das ist schmerzhaft und irgendwie schlecht, aber das ist alles, das war eigentlich okay. Also ich dachte jetzt muss ich doch hier turnen und wo ist die Wanne? Und das habe ich ja so, aber die hat gesagt, nee, das wird so nichts, wir machen das jetzt. Und das ist halt klassische Fall von routinemäßigen Eingriffen, die
Ja,
halt das wieder
und
passiert.
dazu kann man vielleicht auch sagen, einfach für Frauen, die das jetzt hören, die vielleicht eine erste Geburt vor sich haben, das Schmerzempfinden wird ja total reguliert, auch von der Umgebung, die man hat. Ja, wenn man zu Hause ist und denkt, ja, meine Geburt geht los und ich freue mich, dann kann man damit viel besser umgehen, als wenn man in einem dunklen Raum sitzt und die Hebamme gerade ein blödes Kommentar zur Leggings gemacht hat, was da völlig fehl am Platze ist.
Und die Wehentätigkeit auch, ne? Also die Schmerzen und die Wehentätigkeit. Also ich glaube schon, dass das natürlich nicht vorangeht mit Muttermundsöffnung und so weiter, wenn ich da zitternd in so einem kargen Raum stehe und nicht weiß, was ich hier tue. Ist ja
Ja.
logisch, dass dann nicht der Körper sich automatisch weiter öffnet, weil das war ja auch kein guter Ort, um ein Kind zu kriegen.
Ja, ich erkläre das immer gerne so, wenn man in einem schönen Urlaub ist, auf dem Weg zur Tanzfläche ist, mit seinen besten Freunden guten Abend hat und auf dem Weg zur Tanzfläche sich den Fuß anstößt, dann denkt man vielleicht, ouch, aber man will jetzt
Ja.
gerade tanzen und hat eine gute Zeit und macht einfach weiter. Wenn man hingegen ein schreiendes Kind neben sich zu sitzen hat, gerade die IKEA-Lieferung bekommen hat und die Bedienungs- oder die Anleitung fehlt, wie man dieses IKEA-Regal aufbaut und auch noch 3 Schrauben, aber man muss dieses Regal jetzt aufbauen und sich dabei den Fuß stößt, es tut
Ja,
natürlich viel
verstehe.
mehr weh.
Ja, man erinnert sich auch schon. Ja, klar. Das ist
Ja.
zum Beispiel, ja.
Okay. Wie lange warst du denn in diesem Kreißsaal, bis deine Tochter dann zur Welt kam? Und du hast schon angesprochen, es folgte eine Intervention auf die nächste. Was ist weiter passiert?
Ja, also das Interessante ist wirklich, aber das habe ich hinterher analysiert, schreibe ich auch in meinem Buch drüber, dass in einem Trauma, also wenn man eine traumatische Erfahrung hat, und das werde ich gleich berichten, was da alles so Traumatisches war, so Erinnerungslücken ganz normal sind oder auch kein richtiges Verständnis für den Zeitablauf. Ich weiß das alles nur, weil ich eine Sache gemacht habe, die viele Frauen nach traumatischen Geburten machen. Ich habe mir meine ganze Akte angefordert und mit einer Hebamme, der ich vertraue, also einer anderen Hebamme, das alles besprochen. Und deshalb, nur deshalb kann ich jetzt sagen, okay, wir waren da ungefähr 6 Stunden drinne, in diesem Kreißsaal. Die Hebamme kam alle, das weiß ich schon, dass sie nur einmal in der Stunde kam, obwohl ich eine Beleghebamme hatte, von der ich dachte, die wäre an meiner Seite, aber die war so empathielos und kühl, die konnte mich gar nicht richtig begleiten, die ist immer rausgegangen. Die ist rausgegangen und kam, hat gesagt, ich komme ja 3/4 Stunde wieder. Dann kam die eine, einmal in der Stunde, hat den Mund am Mund getastet, hat gesagt, das reicht so nicht, das wird so nichts. Ich mittlerweile an der PDA, die nichts gemacht hat, außer mich komplett zu lähmen. Ich lag da einfach gelähmt. Schmerzen waren nicht viel weniger. Es lag aber auch daran, dass sie den Wehentropf, die ich hinterher der Akte entnommen habe, auf die allerhöchste Stufe geschoben haben. Und der hat richtig geknallt. Also das war einfach völlig, wie ich finde, unmenschlicher Schmerz. Ich habe in den Wehen immer meinem Mann in die Augen geguckt und geachtet, der durfte auch nicht reden und ich lag da einfach nur. Also der sagt hinterher, oh, du lagst da so stark, du hast das alles so gemeistert, aber bei mir, ich war schon einfach verloren. Also ich, da war nicht mehr viel. Und ich erinnere mich schon, dass die immer reinkam und manchmal hat die mich auch umgedreht, ich konnte mich nicht mehr selber umdrehen und gesagt, ich komme dann so und so wieder. Und ich habe auch immer so fast gebettelt, so kannst du nicht bleiben oder kannst du nicht früher wiederkommen, wieso gehst du weg? Und sie so, nee, nee, ich komme in der 3/4 Stunde wieder. Wie gesagt, obwohl sie eine Beleghebamme hatte, war, sie musste niemand anderen begleiten in der Zeit. Also das, was ich erlebt habe, erleben viele Frauen, dass die Hebamme kommt und wieder geht, weil sie hat 3 gleichzeitig, zum Beispiel auch Frauen gleichzeitig betreut. Das war hier nicht so, sondern die wollte einfach nicht bei mir sein und sich um mich kümmern. Und ich kann, das sind wirklich, eher so bruchstückhafte Erinnerungen, dass eine Oberärztin irgendwann dazu kam. Also so eine Assistenzärztin war da schon dabei und eine Oberärztin, und die hat vom Kaiserschnitt geredet. Und da hat die Hebamme gesagt, nee, das brauchen wir nicht. Und ich habe gedacht, Kaiserschnitt, wieso denn? Ich mache das doch hier gut. Ich atme doch hier und ich mache das doch gut. Ich sage doch gar nichts. Ich mache das doch hier alles mit. Wieso das jetzt? Und im Nachhinein habe ich das verstanden. Also die haben den Wehentropf so hochgestellt, dass sich der Muttermund sehr schnell und unnatürlich geöffnet hat, auch auf die volle 10 Zentimeter. Und dann das Kind nicht rauskam, was auch logisch ist, weil das Kind braucht ja auch Zeit. Also mein Körper braucht eigentlich Zeit, sich zu weiten, das Kind braucht auch Zeit, sich da reinzudrehen und den Weg zu gehen, der halt dran ist. Und das hat sie nicht geschafft in der Zeit. Und dann hat irgendwer diese Sauglocke reingebracht, und ich, also in der Akte steht, ich hätte denen zugestimmt, das stimmt nicht. Und dann haben die irgendwie das Bett nochmal so umgebaut, und ich weiß noch genau, ich wollte eigentlich die Hand meines Freundes festhalten, das durfte ich nicht mehr. Ich sollte so irgendwie so Griffe an dieser Liege halten, und dann sollte mein Mann hat so meinen Kopf nach oben gedrückt. Ich sollte in die Presse, und dann haben die, also im Endeffekt, das sagen viele Frauen mit Sauglocken, geboten, das Kind da rausgezerrt mit dieser Sauglocke. Und das war, also es war alles furchtbar. Und das war auch traumatisierend. Und es war auch sehr schmerzhaft, obwohl ich glaube, mit dieser Dissoziation, also dass ein Teil meiner Psyche weg war, und der PDA, habe ich auch vieles nicht mehr gespürt. Und das Schlimmste, oder für mich das Schlimmste, war der Moment, das beschreibe ich ja in meinem Buch auch ganz genau nach. Also die haben dann meine Tochter irgendwie rausgezerrt, und mein Mann fängt an zu weinen und sagt, sie hat ganz viel Haare. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach gar nichts spüre. Also er hat vor Glück geweint, und ich habe nichts gespürt, da war gar nichts. Die haben mir dann, meine Tochter, die hatte Nabelschnur um Hals, haben die abgemacht und mir hingelegt. Heute weiß ich auch, Nabelschnur um Hals kommt total häufig vor, hat mir aber keiner erklärt. Ich habe gedacht, oh, das war aber knapp. Das denken viele Frauen, und mit diesem Bild werden sie auch aus der Klinik entlassen, weil sie sollen ja denken, dass sie da jetzt das Baby gerettet haben und deshalb alles drumherum okay war. Und das weiß ich heute, dass das überhaupt nicht, also es ist überhaupt nicht schlimm mit dem Nabelschnur um Hals. Es haben ganz, ganz viele Babys bei der Geburt, dann hatte ich sie auf dem Bauch. Und ich hatte immer noch meine Beine auf diesem, das ist ja wie so ein Frauenarzt, Stuhl fast. Und ich sag so, was machen Sie denn dann noch? Und die sagen, wir haben geschnitten, wir nähen sie jetzt. Und das war echt ein Schock. Und das ist es, also das ist auch bis heute das, was mich neben den Geschichten einer anderen Frau, nämlich auch in meinem Buch, weil es passiert ja so vielen so viel Schlimmes, was ich da beschrieben habe und auch wie man sich davor schützen kann. Aber das ist für mich persönlich der größte Übergriff gewesen. Also das ist auch für heute, bis heute so. Also das muss man einfach wissen, dass es Kliniken gibt, die machen routinemäßige Darmschnitte, bei Sauglockengeburten erst recht. Sie kündigen das nicht an, sie holen kein Einverständnis ein. Und das ist für mich auch heute schwer zu begreifen, dass das in der Geburtshilfe, das ist ja auch die Kritik, die ich an dem System so habe, dass es so unfremd, dass es überhaupt, dass es so fremdbestimmt ist, dass es nicht darum geht, dass ich über meinen Körper verfüge, sondern dass die das tun. Und das hatte, glaube ich, es hatte auch körperliche schlimme Folgen, aber das hatte auch psychische. Das ist.
Ja. Um jetzt nochmal auf diesen Moment direkt nach der Geburt zurückzukommen. Du wurdest dann genäht, warst völlig fassungslos, dass du aufgeschnitten worden bist. Wie ging es dann weiter und wie ging es dir unmittelbar nach der Geburt?
Da war auch alles nix an Gefühlen. Deshalb kann ich das nicht so sagen, dass es mir irgendwie ging, weil ich hatte einfach also ich hatte einfach so dissoziiert, dass Gefühle weg waren. Also ich habe einfach nichts gespürt. Ich weiß schon noch, das hatte ich jetzt eben bei der Geschichte ein bisschen außer Acht gelassen, aber nicht erwähnt, dass es direkt bei der Geburt eine komische Szene gab, dass der Vorhang auf war und die Tür auf, und dass da 5 Leute in weißen Kitteln standen und in meinen Intimbereich geguckt haben. Und ich habe nur gedacht, was machen die denn hier? Und als die meine Tochter rausgezerrt haben, hat die Oberärztin gesagt, das war jetzt interessant für unsere Studenten. Und da habe ich schon noch gespürt, okay, da stimmt was nicht. Wie kann die denn jetzt sagen, das ist interessant für unsere Studenten, das ist hier die Geburt meines Kindes, wieso dürfen die überhaupt zugucken, wieso fragen die mich nicht? So, also das habe ich schon noch gespürt, dass da irgendwas nicht stimmt. Dass das nicht stimmt, das habe ich gespürt. Und dann sind die aber auch alle weg, die Oberärztin und so, und wir hatten das Kind. Und dann Bonding hatte ich so gut wie gar nicht. Dann hatten die mir die an die Brust gelegt, und mir ist schwarz vor Augen geworden. Also beim ersten Stillen, bin ich quasi ohnmächtig geworden und das habe ich schon auch gemerkt. Und dann hat mein Mann die Hebamme wieder geholt und die hat mich erstmal wieder angefahren. Sagt, hier gibt es ja keinen medizinischen Grund dafür, dass du jetzt ohnmächtig wirst. Müssen wir erstmal sehen, ob du dich um dein Baby überhaupt kümmern kannst. Und das habe ich nicht gemerkt, dass das falsch ist. Also alles, was die gesagt hat, habe ich so krass persönlich genommen und gedacht, oh Gott, du machst das hier wirklich alles falsch. Du hast dein Kind nicht richtig auf die Welt gebracht, das hast du schon nicht hingekriegt, jetzt kannst du nicht mal stillen. Da hat sie zwischendrin auch sowas gesagt, müssen wir mal gucken bei deinen Brüsten, ob du da überhaupt stillen kannst und so. Das ist eben klassische psychische Gewalt unter der Geburt, verbale Gewalt. Aber das wusste ich ja nicht, dass es das gibt. Und dann denke ich ja, ich bin schuld, ich habe hier was falsch gemacht. Und damit bin ich ja wochenlang durch mein Leben gegangen, dass ich dachte, ich habe da jetzt wirklich versagt. Und zwar nicht im Sinne von, ich fände es nicht so schlimm, dass man in die Geburt eingreift, dass das nicht geklappt hat, aber versagt im Sinne von, ich kann nicht mal mein Kind versorgen. Und das ging ja dann so weiter. Also wir waren erstmal stundenlang in diesem blutverschmierten Kreis, da muss man wirklich sagen, weil Wochenbettstation war voll. Also wir waren da stundenlang und wir bekamen ein Essen zusammen. Also mein Mann und ich haben jeder ein Brot gekriegt. Und er hielt dann viel meine Tochter, weil ich saß wirklich in diesem, also auch die Bettdecke hatte Blut abgekriegt, die hatte ich tagelang die gleiche Bettdecke, das weiß ich auch noch ganz genau. Und ich saß da so einfach verstört drinne. Und leider war das so, ich hatte noch die Kanüle von der PDA im Rücken, dass der Arzt die gerade rausziehen wollte, als ich gerade ohnmächtig wurde. Und dann haben die den weggeschickt und nicht wieder geblutet. Das heißt, ich hatte auch eine ganze Folgenacht die Kanüle da noch drin. Also es war auch der klassische Fall von Vernachlässigung. War nicht nur die psychische Gewalt, weil die Hebamme hat dann auch gesagt, ich habe jetzt Feierabend. Und ich habe gesagt, ja, aber da ist doch jemand auf der Wochenbettstation, der mir dann hilft. Ja, nee, da musst du schon für kämpfen, die haben da keine Hebammen. Und also es war einfach alles in allem unvorstellbar, dass das möglich ist. Jahr 2015 damals in Berlin in einer normalen Klinik so. Und dann kam ich auf diese Wochenbettstation, natürlich kein Familienzimmer, das heißt ich alleine. Und dann der Albtraum weiter. Also dann war da eine Nachtschwester, die hat gesagt, da habe ich gesagt, zeigen Sie mir doch mal bitte die Sachen zum Wickeln meines Kindes. Und die hat mich wirklich angemotzt. Sie hat gesagt, ihr Kind wurde hier gerade gewickelt, Sie machen hier gar nichts. Und nachts um 5 hat mir dann die andere Mutter erklärt, wo das ist und wie ich das mache. Die haben vergessen, ihr Schmerzmittel gegen den Dammschnitt zu geben. Ich wusste ja auch nicht, wie riesig der war. Ich habe mir das dann hinterher mal, es war ein riesiger Dammschnitt, der unglaubliche Schmerzen hatte. Und ich konnte mich ja auch nicht hinsetzen, um das Kind aus dem Beistellbett zu nehmen. Ich musste das irgendwie so aus dem Vierfüßlerstand machen, weil ich sie sonst nicht da rausgekriegt hätte, weil das so schmerzhaft war. Und am nächsten Morgen hat die Ärztin gesagt, ach, die haben schon wieder vergessen, ihnen die Schmerzmittel zu geben. Also ich hatte also einen Dammschnitt quasi ohne Schmerzmittel hinterher, weil sie das vergessen haben. Ja. Und diese Wochenbettstation, das ist auch mein riesiger, also deshalb sage ich auch allen Eltern, überlegt euch genau, ob ihr da überhaupt bleiben wollt. Man kann ja auch ambulant gebären und wieder nach Hause gehen. Guckt euch auch die vorher an und wenn die euch da anpöbeln, geht da weg. Also das ist wirklich also das erleben viele Mütter, das ist einfach die nächste Traumatisierung. Ja. Und das war wirklich bis zu dem Punkt, dass in der zweiten Nacht meine Tochter, also es hat mir halt keiner erklärt, dass Kinder nach einer Sauglockengeburt ganz viel schreien. Das ist ja auch für die eine schmerzhafte Erfahrung so, und Verkrampfung und ihr habt ganz viel gebrüllt. Und ich habe nach der Schwester irgendwann geklingelt und habe gesagt, können Sie mir bitte helfen? Und die Schwester hat gesagt, ich kann mich jetzt nicht um ihr Kind kümmern, vielleicht braucht ihr Kind einfach nur Liebe. Und das einer Frau nach einer traumatischen Geburt zu sagen, ist ja so gewaltvoll. Und für mich so ein Verbrechen. Und es macht so viel kaputt, weil ich habe Monate bis Jahre lang gedacht, wenn mein Kind brüllt, dann liebe ich es nicht genug, weil das hat die mir ja so gesagt. Und das ist einfach, ja, das ist einfach nur ein Verbrechen, was da manche Leute, weil sie so abgestumpft sind, den Frauen antun. Das war das so. Ja. Und nach 2 Tagen habe ich auch gesagt, also da musst du mir dann noch so eine Untersuchung, dass ich mitgehen werde. Weil da war niemand nett, niemand zugewandt. Mein Mann ist immer über den Flur und hat versucht, die Schmerztabletten zu organisieren, erzählen viele Väter. Oder irgendwie Eis zum Kühlen für die Narbe. Und nee. Also weiß ich nicht, wie man solche Stationen so schlecht ausstatten kann, auch mit so unempathischen Leuten. Ja, weil man zu wenig hat. Ne? Eigentlich müsste man die ja versetzen irgendwo in eine Verwaltung. Also solche Leute dürfen ja nicht mal mit Menschen arbeiten, aber sie tun es.
Ja, also erstmal muss ich sagen, ich meine, ich habe deine Geschichte über die letzten Tage gelesen und ich habe auch viele Tränen vergossen, als ich dein Buch gelesen habe, also als ich deine Geschichte, aber auch andere Geschichten
Ja.
gelesen habe. Und trotzdem, ich höre es jetzt nochmal von dir direkt und denke wieder, also mein ganzer Körper verkrampft sich und ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Und da kommen wir vielleicht zu dem Punkt, du hast nämlich gerade drüber gesprochen. Diese Leute dürften da eigentlich gar nicht arbeiten. Und das finde ich toll. Das habe ich in deinem Buch. Das war tatsächlich etwas, was ich neu gelernt habe in deinem Buch. ist das Cool-Out-Phänomen. Magst du darüber vielleicht ein bisschen reden?
Total gerne, weil das war auch mein Durchbruch auf meinem Heilungsprozess tatsächlich, als ich von diesem Phänomen erfahren habe. Es gibt einen Verein, der heißt Motherhood, die kümmern sich um das selbstbestimmte Geburt, das ist eine Elterninitiative und die haben eine Sprecherin, die heißt Katharina Deseri. Die Grüße an dieser Stelle, die habe ich viel interviewt in meiner Arbeit als Journalistin und die hat mir das erzählt. Und gut auffinden. Dann, da bin ich ja Journalistin, habe ich das gegoogelt und recherchiert und habe herausgefunden, dass das ursprünglich im Pflegebereich erforscht wurde, aber dass das auch für Hebammen und Ärztinnen und Ärzte genauso gelten kann und auch für Pflegekräfte natürlich auf der Wochenbettstation. Und es hat schon ganz viel mit den Rahmenbedingungen zu tun, in denen diese Menschen arbeiten, weil sie wollen vielleicht eigentlich was Gutes tun und haben dann total Stress. Eine Hebamme begleitet mehrere Frauen gleichzeitig, ist eigentlich nur am Hin und Her rennen, kann den Job gar nicht so machen, wie sie das will. Und wenn sie über Jahre diesen Personalmangel, diesen Stress ausgesetzt ist, kann es passieren, also erstmal geht ein großer Teil der Hebammen einfach wieder raus aus den Kliniken oder gar nicht erst rein. Die machen dann Wochenbettbetreuung, Hausgeburten oder Geburtshaus. Ist ja auch gut, da braucht man ja auch Leute. Aber die begleiten gar keine Geburten mehr in der Klinik, weil sie sagen, unter diesen Bedingungen kann ich nicht arbeiten. Dann gibt es eine zweite Gruppe, die kommen ins Burnout, weil die einfach immer mehr und mehr und mehr arbeiten und irgendwie es erfüllen wollen. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, die kommen ins Cool-Out. Die versuchen gar nicht mehr, ihren Job richtig gut und empathisch zu machen. Die stumpfen so ab, dass sie gar nicht mehr empathisch und emotional verfügbar sein können für die Frauen. Und das war meine Hebamme. Und das sind eigentlich all diese Hebammen, Pflegekräfte und Ärztinnen, die so schlimme Dinge sagen. Weil ich habe ja in meinem Buch mit 30 Frauen und Männern gesprochen. Und da sind noch ganz andere Dinge, außer was ich gehört habe. Beiden hilft dir jetzt auch nicht. Hat ja meine Hebamme auch zu mir gesagt, wird oft gesagt tatsächlich. Die sind nicht mehr empathiefähig. Und die sind komplett im Cool-Out. Und das gibt's nicht selten in diesen Berufen. Und deshalb war die so furchtbar zu mir. Und ich habe das erst verstanden tatsächlich, also als ich den Beruf Cool-Out hatte. Und ein paar Wochen vorher habe ich eine andere Mutter getroffen. Also zufälligerweise stellte sich raus, sie war bei der gleichen Hebamme. Unsere Kinder wurden nämlich zusammen getauft. Und die erzählte mir von der Hebamme und sagte, ach, die hatte so einen Militärton. Ah, das fand ich toll, das habe ich gebraucht. Ja, ich habe immer gesagt, ich brauche eine Pause, sagt die Mutter zu mir. Und die Hebamme sagt, ja, hier gibt's keine. Und ich denke so, ach, sie war zu dir auch so. Natürlich habe ich auch gedacht, ach was, du brauchst das, da bepöbelt zu werden. Aber okay, war ihre Erfahrung. Da habe ich erst verstanden, okay, die ist immer so. Das war total wichtig, weil ich ja bis dahin dachte, ich hätte was falsch gemacht und ich hätte sie irgendwie provoziert, dass sie so gemein zu mir war. Oder sie würde mich als Mensch nicht mögen. Ich habe das natürlich total persönlich genommen, dass die mich so behandelt hat. Und durch diese andere Mutter und durch diese Recherche zum Thema Cool-Out habe ich verstanden, und das ist total krass und das ist so eine meiner Botschaften an alle Mütter nach Geburten, die das jetzt vielleicht hören, die nicht doll waren und vielleicht sich auch fragen, warum hat die so mit mir geredet? Es hat nichts mit mir zu tun, dass ich das erlebt habe. Es war für mich eine ganz persönliche, ganz schreckliche Erfahrung, aber es hat mit mir als Mensch überhaupt nichts zu tun. Es hat nur was mit dem System zu tun und mit dieser Person, die im Cool-Out war. Und das hat dann wiederum doch geholfen. Also natürlich, weil dann kam nach der Trauer, hatte ich ganz viel, also erst habe ich gar nichts gespürt, dann war ich ganz traurig und dann irgendwann kam die Wut auf diese Frau und irgendwann auf das System. Und das ist wiederum heilsam. Also sprechen wir vielleicht noch darüber, was ich alles gemacht habe, damit es mir so gut geht, wie es mir jetzt geht nach dieser Erfahrung. Aber das war ein ganz wichtiger Schritt, dass von dem Nichtsfühlen, die Trauer, endlich die Wut kam auf diese Person und auf dieses System.
Ja, auf jeden Fall wichtiger Begriff. Cool out, werde ich jetzt wohl, glaube ich, auch öfter benutzen. Also meine Hebamme, die ich bei der ersten Geburt hatte, war auch garantiert im Cool out. Kann ich viele Parallelen sehen zwischen deiner und meiner Geschichte. Bevor wir zur zweiten Schwangerschaft und Geburt kommen, wie ging es dir denn dann im Wochenbett? Und was du gerade schon angesprochen hast, was hast du in den Folgejahren gemacht, um diese Geburt auch zu verarbeiten und für dich einzuordnen?
Also das Wochenbett war ein absoluter Albtraum. Ich hatte ja die gleiche Horrorhebamme. Ja, also ich habe die ja, weil ich ja nicht wusste, dass die das Problem ist, habe ich die ja in unsere Wohnung gelassen. Das war ja eine Beleghebamme, die hat uns ja hinterher begleitet, die gleiche Horrorfrau. Und also ich hatte schlimme Folgen und meine Tochter auch, die hat eine Trinkschwäche entwickelt, die hat nur keiner erkannt. Wir dachten, die wäre ernsthaft krank, weil die auch nach dem Trinken hat die gebrüllt und dann ist sie eingeschlafen und die hat stundenlang geschlafen, die ist nicht von alleine aufgewacht und Kinder eigentlich hungrig werden. Das kann eine Trinkschwäche sein, die kriegen einfach, also ich hatte mit Sicherheit auch keinen richtig guten Milchfluss, weil so ein Trauma halt alles zerlegt, was da eigentlich an Körper. Eigentlich machen die Hormone ja total tolle Sachen nach so einer Geburt mit allem, wenn die einkicken. Auch dass man das alles irgendwie schafft. Und das hatte ich ja alles nicht, weil das abgeschnitten wurde quasi durchs Trauma. Also kein richtiger Milchfluss, das Kind hat nicht richtig getrunken. Das hat aber keiner erkannt. Wir waren mehrfach auf in Notaufnahmen, weil die dachten, das Kind hat irgendeine Infektion. Musste dann auch manchmal wieder ohne meinen Mann über Nacht in unserer Klinik bleiben. Das war alles nochmal retraumatisierend. Diese Hebamme, die auch immer so schlimme Dinge gesagt hat, so, hier, euer Kind ist ja mein Sorgenkind, die ist ja wie auf Valium. Irgendwann muss man ja auch aufhören, die Eltern experimentieren zu lassen. Ich so, experimentieren doch nicht, wir machen doch, was sie uns sagt. Aber auch da hat sie uns natürlich das Gefühl gegeben, dass wir wieder versagt hätten. Ne? Wir, die schlechten Eltern, ich, die schlechte Mutter. So. Und das hat Monate gedauert, bis ich irgendwie verstanden habe, okay, die brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Und dann habe ich eine neue Hebamme gesucht. Und auch als es meiner Tochter dann endlich besser ging, also wir haben die so mit Fingerfeeding, mit so einem kleinen Schlauch richtig aufgepäppelt, hat mir so eine Stillberaterin in einer anderen Klinik mal erklärt, dass jetzt wie ein krankes Eichhörnchen, die muss die mal richtig aufpäppeln und alle 3 Stunden über Wochen mit einem Schlauch, bisschen Milch in das Kind und so weiter, bis das irgendwann diese Trinkschwäche weg war und sie normal getrunken hat. Aber wir waren natürlich immer noch in Angst und Bangen und Sorge, dass dieses Kind hier normal trinkt. Und da, also das ist total belastend gewesen. Dann hat diese Ärztin, also diese Hebamme auch meine Narbe nicht kontrolliert. Das heißt, die ist nicht richtig geheilt. Ich musste nochmal operiert werden. Also da ist auch hinterher alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Aber das Allerwichtigste war, dass ich da eine gute Hebamme hatte. Und sie kam zu uns, sie hat sich hingesetzt und die hat gefragt, Lena, wie geht's dir? Und so wie das sie das gefragt hat, war das das allererste Mal, dass das jemand von mir wissen wollte.
Darf ich kurz fragen, wie du auf die Idee gekommen bist? Weil ich weiß, als ich das in deinem Buch gelesen habe, ich habe richtig aufgeatmet und dachte, juhu! Das war 4 Monate nach der Geburt, weil ich mich richtig erinnere, wie bist du auf die Idee gekommen, dir dann nochmal eine Hebamme zu suchen? Weil ich glaube, viele Frauen denken halt, Hebamme ist da für die Schwangerschaft, die Geburt, das Wochenbett. Ja. Die ist dann nach 6 Wochen wahrscheinlich nicht mehr gekommen. Wie bist du darauf gekommen, dir nach 4 Monaten nochmal einfach eine neue Hebamme zu suchen?
Ich hatte zum Glück in meinem Geburtsvorbereitungskurs in so einem PKIP-Kurs, also der PKIP-Kurs selber, die Frau war ganz furchtbar, aber ich habe da halt andere Mütter kennengelernt, die nett waren. Und wir sind oft, weil was soll man noch tun, zusammen spazieren gegangen. Und die haben mir dann erzählt, was ihre Hebammen, ihre tollen, tollen Hebammen ihnen alles erklärt hätten. Und ich denke, was? Was? Die hat dir irgendwas gezeigt? Weil unsere hat uns nicht gezeigt, hinlegen, baden, das wusste ich alles nicht. Und dann habe ich gedacht, ach, pass auf, das habe ich irgendwo mal, habe ich das irgendwie geholt, also dass man ja eine ganze Zeit hinterher noch eine Hebamme suchen kann. Und dann habe ich rumtelefoniert und eine gefunden. Aber das war es mir Freundin oder auch genau eine Freundin, die deren Sohn war schon ein bisschen früher geboren, die hab ich dann auch mal gefragt, was die Hebamme denn gemacht hätte. Und da habe ich verstanden, okay, die hat auch die Nachbetreuung nicht gemacht. Die hat zwar das gleiche Geld gekriegt wie die danach kamen, nur die war halt nur 5 Minuten da und nicht eine halbe Stunde oder Stunde. Und die war halt, wenn man zusehen will, sehr effizient, die andere Hebamme, die furchtbar war, weil sie es reingeschossen hat, das Kind gewogen hat, gesagt, es wird zunächst ist wieder gegangen. Und dann habe ich eben verstanden, oh, eigentlich sollten Hebammen sich da hinsetzen und mit dir reden und die Dinge zeigen.
So ja, bin ich dann, die zweite Hebamme, hast du die dann privat bezahlt oder wurde da auch noch was von der Krankenkasse übernommen?
Nee, das wurde noch weiter, das war noch irgendwie in dem Zeitraum oder so. Also die konnte ganz, war das gleiche Formular, was ich ausgefüllt habe, die konnte ganz normal abgerechnet werden. Ich hatte dann sogar, weil die dann nämlich aufgehört hat, als Hebamme zu arbeiten, noch eine dritte. Das war auch die, mit der ich dann den Geburtsbericht besprochen habe. Also die können wirklich eine ganze Zeit hinterher kommen, also immer versuchen. Also, und auch wenn es mit einer nicht hinhaut, eine andere suchen. Weil das ist einfach so life-changing, wenn man da eine Hebamme hat, die wirklich für einen da ist. Und das haben wir dann erlebt. Und als sie mich gefragt hat, wie es dir geht, da habe ich, wie geht's dir, habe ich einfach nur geweint. Und dann hat sie gesagt, Lena, ist ganz normal. Sag dir jetzt mal, wo du hingehen kannst, dann bekommst du Hilfe. Das war natürlich wirklich, also so bin ich auf den Weg überhaupt der Heilung gekommen. Und dann bin ich in eine Beratungsstelle gegangen. Und da war eine Gruppe für Frauen nach belastenden Geburten. Und da bin ich hingegangen, einmal im Monat über einen längeren Zeitraum. Und das war natürlich auch life-changing zu sehen. Okay, es erleben sehr viele Frauen, denen geht's allen ähnlich, die haben auch ähnliche Dinge erlebt. Ich bin damit nicht alleine. Und das sage ich auch mit meinem Buch. Ganz will ich allen Frauen sagen, nicht nur du kannst nichts dafür, ist nicht deine Schuld, sondern du bist auch nicht alleine. Ja. Und das war dann ein Weg über Jahre. Also erst in dieser Gruppe, dann habe ich mir noch mit der Traumatherapeutin gesprochen, habe ich eine ganze Psychotherapie gemacht. Und dann war eben ganz wichtig auch, was ich jetzt in dem das Buch halt auch so gut verwenden konnte, mir das ganze System Geburtshilfe anzugucken. Zu analysieren, was ist das für ein System, wie sind die Zusammenhänge, Was gibt's da so, habe ich schon eben genannt, Interventionskaskade oder Eingriffe aus Routinen, dann wirklich meine Akte anzufordern, das an meinem Beispiel nochmal aufzudröseln. Warum wurde da eingegriffen? Oh, man muss das gar nicht. Okay. Und dann schon auch so ein, es hat lange gedauert, bis es wirklich in dieses Buch alles geflossen ist, aber mein erstes Gefühl, als ich das verstanden habe, war immer, dass das eine riesengroße Ungerechtigkeit ist. Und ich war schon immer Feministin und ich kann das einfach gar nicht fassen, dass Frauen in diesem System so bevormundet und überstimmt werden. Und das haben ja auch mehrere Frauen in meinem Buch gesagt, sie würden sich bei der Geburt in die Hülle für neues Leben fühlen. Und das passt, da habe ich das dann erst verstanden, dass das eigentlich dieses Thema Selbstbestimmung bei der Geburt in gesellschaftliche Debatten gehört, wenn wir auch über Verhütungsgerechtigkeit sprechen, über Abtreibungsrechte, überhaupt über körperliche Selbstbestimmung von Frauen, dann fehlt diese Frage, wie ist die Geburt selbst für Frauen, total. Das will ich ändern. Das ist das, habe ich dann für mich erkannt, das ist so meine Mission. Und deshalb jetzt auch dieses Buch, aber es war halt ein Weg über Jahre, um das so zu verstehen.
Du hattest ja angesprochen, du musstest nochmal operiert werden an deiner Dammnaht. Wie lange hat das gedauert, diese Heilung von dem Dammschnitt? Und aus deinem Buch weiß ich, dein Beckenboden hat auch ein bisschen gelitten,
Ah,
natürlich unter
furchtbar,
der Vakuumgeburt. Was
ja.
hast du da gemacht?
Ja, also es war wirklich auch harte Arbeit über Jahre, sag ich mal. Und es ist auch noch nicht zu Ende, weil eine zweite Geburt es dann ja auch nicht unbedingt besser macht. Aber ja, diese Operation, das war auch so 5 Monate wahrscheinlich, ja, hinterher. Und da war ich in einer ganz anderen Klinik und da muss ich sagen, da bin ich super dankbar dafür, dass da so Ärzte waren, die so ganz umsichtig waren. Das hat mich so mit Krankenhaus, weil sonst hätte sich auch eine ganz schlimme Krankenhausphobie bei mir entwickeln können, glaube ich. Und die waren so ganz freundlich zugewandt, haben mir das alles erklärt. Das war auch ein ambulanter Eingriff. Und danach ist es ganz gut verheilt, aber es ist natürlich nicht weg. Also wenn man so einen großen Dammschnitt hatte, also das ist halt nach wie vor eine körperliche Narbe. Ich weiß das ganz genau, als ich nach der zweiten Geburt, kleiner Spoiler, da hatte ich einen Dammriss, meine Hebamme gebeten habe, meine Narbe zu kontrollieren, weil ich natürlich total Schiss hatte, dass das wieder nicht richtig verheilt, hat die geguckt und hat erst gesagt, oh, ist das die Epi, also Dammschnitt von der ersten Geburt? Ich sag ja. Also die sieht man so deutlich natürlich in dem Bereich, weil das so ein deutlicher Eingriff ist. Also da ist, ich werde einfach so wie Frauen nach dem Kaiserschnitt auch immer eine Narbe haben werden, habe ich immer eine Narbe von diesem Dammschnitt. Ich kann froh sein, dass ich mittlerweile sie nicht ständig fühle. Das war natürlich über Monate das Problem, dass das ja auch schmerzhaft ist. Die ist jetzt einfach da und mein Körper ist nicht unversehrt, sondern beeinträchtigt durch diesen Übergriff. Aber ich habe das einfach jetzt akzeptiert, weil ich kann es ja nicht ändern. Das ist jetzt einfach so. Und der Beckenboden, ja, also das war auch mit der Hülle für neues Leben, das habe ich auch gespürt, weil ich hatte so krasse Rückenschmerzen zum Beispiel nach der Geburt. Nach einer Geburt kann aber eine Frauenärztin keine Physiotherapie mehr aufschreiben. Das geht nur, wenn das Baby noch im Bauch ist. Und deshalb war das ein riesiger Marathon zu lauter Ärzten, bis ich irgendwie eine Behandlung hatte und war dann ganz froh. Auch die Klinik, die mich nochmal operiert hat, die hat mir das auch mit dem Beckenboden erklärt und dann ins Beckenbodenzentrum und dann Physiotherapie für den Beckenboden über Monate, damit der wieder seine Arbeit üben kann. Ja. Also das hat.
Diejenigen, die aus Österreich zuhören, in Österreich ist es anders. Da kann auch nach der
Okay.
Geburt Physiotherapie verschrieben werden vom
Oh,
Frauenarzt.
wirklich von vorne. Toll. Ja,
Also,
bist
soweit ich weiß, ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Frauenärztin mir damals nach der Geburt, beziehungsweise hatte ich, glaube ich, noch eine Verordnung von vor der Geburt, die dann bis nach der Geburt gereicht hat. So war es. Aber ich glaube,
Das kann auch sein. Vielleicht ist es, das sind ja immer so Unterschiede, die weiß ich nicht. Ich war eher geschockt, also ich war sehr geschockt, dass das nicht so ist. Und habe jetzt eher das Problem, dass die zweite Geburt, auch wenn sie gut war, den Beckenboden natürlich wieder belastet hat. Und das ist jetzt ja schon ein paar Jahre her und ich merke, aber es ist noch nicht richtig wieder gut. Jetzt kriege ich keine Physiotherapie mehr im Beckenbodenzentrum. Das heißt, da ist mein nächster Kampf wieder zu sagen, okay, was brauche ich hier für mich? Also das habe ich schon auch daraus gelernt, dass der Weg zurück, sowohl psychisch als auch körperlich nach einer Geburt, da redet halt keiner drüber, deshalb rede ich da so offen drüber, dass der Hilfe braucht, dass man da Unterstützung braucht, dass man sich die wirklich suchen und holen muss.
Ja. Der Altersabstand zwischen deinen Töchtern ist ja recht groß. fünf Jahre.
Ja.
Hat diese traumatische Geburt da auch mit reingespielt, dass du dir überlegt hast, will ich überhaupt noch mal mich in eine neue Geburtssituation begeben?
Unbedingt. Also meine große Tochter beschwert sich immer, dass die Kleine so viel jünger ist und man kann halt mit ihr regelmäßig spielen und andere haben halt Geschwister, die näher dran sind. Und dann sage ich ihr, ich rede ja mit meiner Tochter sehr ehrlich über ihre Geburt. Und dann sage ich auch, das habe ich mir ja nicht ausgesucht. Und wenn deine Geburt nicht so schrecklich gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch mich früher getraut, wieder durchzukriegen. Aber ich habe diese 5 Jahre wirklich gebraucht, um mein Trauma komplett zu bearbeiten und vor allen Dingen auch mich richtig auf die Geburt vorzubereiten. Das ist ja auch ein wichtiger Teil in meinem Buch zu sagen, schreib den Geburtsplan, was gibt's für Eingriffe, es gibt die Leitlinie, überleg dir genau, wo du hingehst, das ist eigentlich die allerwichtigste Entscheidung vorweg. Fühlst du dich da wohl? Wer soll dich begleiten? Geburtsthemen, also dein Partner, Partnerin, wer vielleicht noch? Stell dir das, also beschäftige dich wirklich sehr intensiv damit, wie du deine Geburt erleben möchtest. Und das habe ich eben gemacht. Und erst als ich so weit war, dass ich wusste, wo und wie und was, war ich überhaupt bereit, zu versuchen, nochmal schwanger zu werden.
Ja, hat es dann auch wieder so schnell geklappt beim zweiten Mal?
Nicht ganz, aber fast, glaube ich. Ja. Ja, wir hatten keine Reise geplant, deswegen. Nee, genau.
Und wie war das dann für dich, nochmal so einen Schwangerschaftstest in den Händen zu halten?
Ich glaube, das weiß ich gar nicht mehr richtig. Ah, witzig. Beim ersten Mal, bei der ersten Geburt, also bei der ersten Schwangerschaft, weiß ich das noch genau, auch die Szene und wie wir drüber geredet haben. Bei der zweiten weiß ich es nicht mehr. Weiß nicht. Wollte wahrscheinlich gerade das erste Kind irgendwas und ja, nee, weiß ich nicht mehr. Weiß ich tatsächlich.
Ja, wie ging es dir dann in dieser zweiten Schwangerschaft, sowohl körperlich als auch mental?
Also das war auch nicht schön mit der Übelkeit und so, aber ich glaube, weil man ja weiß, wie es ist, war es okay. Und ich hatte einen sehr interessanten Job, als ich schwanger war. Beim zweiten Mal, da war ich Pressesprecherin der Gesundheitssenatorin hier in Berlin und das war zu Beginn von Corona. Das heißt, ich habe unglaublich viel gearbeitet, sehr spannend gearbeitet, ging ja ganz viel um die Bevölkerung informieren, habe da auch hochschwanger meine Pressekonferenzen moderiert und das hat mich schon sehr abgelenkt von allem, was da körperlich hätte sein können. Insofern war aber da natürlich, das war wirklich, der erste Lockdown war quasi mein Mutterschutz und das war natürlich nicht das, was ich geplant hätte. Kind zu Hause, Kita zu, ich wollte da eigentlich in Ruhe auf dem Sofa liegen und dann ging das los. Aber irgendwie habe ich mich da auch recht schnell eingefunden. Also mein Mann und ich sind auch ein sehr gutes Team und das war dann alles in Ordnung. So.
Ja.
Und ich war einfach beseelt, das muss man dazu sagen, ich hatte halt einen Platz in der Wunschklinik, die ich hatte, Hebammen geleiteter Kreissaal, sehr natürliche Geburtsbegleitung. Und das war nicht leicht. Also mein Mann und ich haben nämlich parallel versucht, da einen Platz zu kriegen. Man musste an einem Stück Tag anrufen und er hat das dann geschafft. Also ich bin nicht durchgekommen, aber er, das war irgendwie auch ein schöner Dreh, dass er das Glück hatte, da durchzukommen und ich in dieser tollen Klinik arbeiten zu werden konnte. Da bin ich bei uns heute sehr, sehr dankbar. Mit Hebamme habe ich auch in meinem Buch interviewt, wie sie eben Geburt begleitet, weil es da so große Unterschiede gibt. Es war einfach eine sehr bestärkende Erfahrung. Ich würde gar nicht sagen, dass das nur schön war, weil es war auch sehr, sehr schmerzhaft. Aber es war einfach so, dass ich jetzt im Nachhinein betrachtet sage, ich kann es mir schwer vorstellen, dass beide Geburten eine Geburt waren. Also das ist so weit auseinander, diese Erfahrung, dass das erste eigentlich so ein medizinischer Eingriff oder eine OP war, die andere Leute gemacht haben. Und beim zweiten Mal habe ich einfach mein Kind aktiv und selbst zur Welt gebracht. An einem schönen Ort mit einer tollen, einer mehreren tollen Hebammen. Also das auch mit einer tollen Ärztin, die mich so gesehen hat und so zugewandt war und so. Und das war schon eine ganz andere Nummer. Da bin ich unglaublich dankbar.
Du hast es gerade also nochmal gesagt, dass diese erste Geburt dir wie ein einfach medizinischer Eingriff vorkommt. Und da denke ich, auch manchmal im Sprachgebrauch wird halt so oft gesagt, na, es war halt eine Saugglockengeburt. Es klingt dann irgendwie so harmlos. Aber der Fachbegriff für so eine Geburt ist ja eine vaginal-operative Geburt.
Ja.
Dass man das vielleicht auch einfach öfter erwähnt, diesen Begriff. Es ist, natürlich ist es eine Geburt, aber es ist ein operativer Eingriff an der Vagina.
Ja, und die haben immer bei der ersten Geburt hinterher gesagt, spontan Gebärende 8 Tage nach errichteten Termin und ich immer so spontan, was war denn daran spontan? Also dieser Begriff Spontangeburt, der ist auch falsch, weil das war, wie du schon sagst, ein medizinischer Eingriff, aber die haben ja auch das Gefühl gegeben, dass auch das eine normale Geburt ist.
Ja,
Um jetzt einmal zu der zweiten Geburt zu kommen, du hattest es vorher schon mal angekündigt oder schon erwähnt, es gab so ein paar Fehlstarts bei der Geburt. Du dachtest immer, jetzt geht's los und dann ging es doch nicht.
Ich dachte immer, das geht jetzt los. Aber ich war auch so bereit, ja, und dann, wir hatten meine Schwester, die war so unsere Kontaktperson und die, ich weiß nicht, 3, 4 Mal musste die auch bei uns auf dem Sofa schlafen, weil ich sicher war, es geht jetzt los. Und wir sind auch, ich bin auch ein paar Mal in die Klinik gefahren und die dann immer so, fünfmal, tut mir leid. Aber allein wie das schon da war, ne? Also dann haben die gefragt, ob ich Wasser möchte. Dann haben die mir was zu trinken gegeben. Ich lag da in diesem schönen Raum, die haben mir die CDG geschrieben und gesagt so, nee, warum war das denn keine wenig sofort? Aber das war in Ordnung, weil ich dadurch den Ort noch mehr kennengelernt habe und die Leute, die da arbeiten, auch noch mehr Vertrauen zu ihnen hatte. Und das war 3 oder 4 Mal, dass ich da hingefahren bin und das waren immer Senkwehen. Und das sage ich allen Frauen, die noch keine Wehen hatten, ist, das fühlt sich genauso an. Du denkst einfach, jetzt geht diese Geburt los. Und das war aber alles quasi Vorbereitung auf die Geburt. Und das macht im Nachhinein betrachtet auch total Sinn, weil die Geburt meiner zweiten Tochter so unglaublich schnell war. Also wir waren um 1 Uhr nachts im Kreissaal und um 4 Uhr 48 oder so war sie geboren. 4 Uhr 38, egal. Auf jeden Fall irgendwie ein paar Stunden später nur. Das ging einfach super schnell. Und ich glaube schon, dass der Körper sich durch diese ganzen Senkwehen da schon darauf vorbereitet hatte.
In welcher Position warst du für die Geburt deiner zweiten Tochter?
Ja, ich war da überhaupt nicht, also ich war da ganz offen. Ich dachte mir, das würde ich irgendwie spüren und ich finde auch Hebammen super, die dann so Ideen haben. Und dann war ich erst im Vierfüßlerstand und ich weiß noch, wie ich zu der gesagt habe, so, also bist du dir sicher, dass ich jetzt in dieser Position mein Kind kriegen kann, weil es fühlte sich nicht so an. Ich dachte, das kann doch nicht rauskommen. Ist eigentlich eine ganz tolle Geburtsposition, so, aber das funktionierte nicht. Und dann habe ich mich doch auf den Rücken gelegt. Das war eigentlich interessant, weil das war jetzt gar nicht mehr im Plan. Aber obwohl ich quasi beide Kinder dann in der gleichen Position ja zur Welt gebracht, da war es trotzdem so super unterschiedlich. Es war dann wirklich einfach in Rückenlage. Und ich weiß auch, ich habe die Wehen ganz doll, also man sagt ja getönt, ne? Aber also ich habe einfach geschrien in den Wehen. Das war mein Weg, das irgendwie zu verkraften. Und als dann die Presswehen kam, habe ich die Hebamme gefragt, soll ich jetzt immer noch schreien? Und sie so, nee, eigentlich nicht. Es kann jetzt eher nach innen gehen. Und das war auch schon ein total richtiges Gefühl, was ich hatte, dass ich dann einfach gepresst habe. Und dann habe ich auch, also es war schon hart und ich habe weiß auch noch, wie ich gedacht habe, so, ja, also ich muss sie da jetzt rauspressen, weil es macht jetzt kein anderer, soll ja auch keiner machen, ich mache das jetzt. Und dann habe ich mich einfach richtig doll angestrengt und dann war sie da. Also das war wirklich ein Ding. Ja, das war wirklich toll. Ja, aber ich weiß noch, wie ich diesen Gedanken hatte. So, du musst das jetzt machen, weil es macht jetzt kein anderer und soll ja auch kein anderer machen, also mach jetzt noch. Und dann war das.
Ja, ich finde es super spannend, dass du sagst, dass du so intuitiv gemerkt hast, du musst dich auf den Rücken legen und dass die Hebamme dann auch nichts gesagt hat. Weil es gibt dann auch Hebammen, die sagen, oh, die Rückenlage ist blöd oder.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe dann, und vielleicht, ich weiß auch gar nicht, ob ich gesagt habe, ich lege mich am Rücken oder ob sie die erste Idee hatte, es war so, so ein Fluss. Und weil sie hat halt gemerkt, dass ich irgendwie blockiert war, in dieser Vierfüßler stand. Und dann habe ich mich hingelegt und sie so, und das war alles gut.
Ja, und du hast erwähnt, du hattest dann diesmal einen Dammriss, keinen Dammschnitt. Wie würdest du es von den Schmerzen her und auch von der Heilung vergleichen?
Also der Dammriss ist völlig problemlos geheilt. Er war auch nicht so stark, glaube ich, wie dieser Dammschnitt. Der war einfach riesig. Die Ärztin, also das Entscheidende ist, wie man damit umgeht. Also die Ärztin hat mich untersucht, dann ist sie aufgestanden, hat sich an das Kopfende meiner Wiege gesetzt und hat gesagt, sie haben einen Dammriss, das ist auch ganz normal. Die Kind ist auch dick. Also das Dick war jetzt nicht so nett, aber es war einfach ein sehr großes Kind. Und sie hat aber mich dabei angeguckt und gesagt, ich nähe das jetzt. Und dann hat sie das genäht und sie hat, und ich bin sehr schmerzempfindlich und ich habe immer gesagt, ich spüre das noch. Und dann hat die immer nachbetäubt. Also in meinem Buch sind auch Frauen, die erleben das andersrum, dass sie immer sagen, ich spüre das und die werden trotzdem genäht. Also da muss man ganz doll hinterher sein zu sagen, nein, ich spüre das, weil die können problemlos einfach nachbetäuben. Und dadurch war, also ich habe zu meinem Mann gesagt, gib mir das Kind, ich wollte sie auf dem Arm haben, während ich, also so als Bestärkung, während ich genäht werde. Und es war natürlich nicht toll, aber es war auch kein Problem, weil das so auf Augenhöhe war, weil ich mich so gesehen gefühlt habe. Und im Endeffekt, ich habe ja dann schon erzählt, dass mein Hebamme hinterher immer gucken musste, weil ich so Schiss hatte, dass das wieder schlecht verheilt, aber es war überhaupt kein Problem. Es war auch ganz anders genäht, ganz sachte, ein paar Stiche und es war überhaupt kein Problem. Von dem weiß ich, merke ich nichts.
Ja. Lena, vielen lieben Dank. Ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt noch stundenlang drüber reden, aber auch einfach, um auf die Zeit zu schauen, dass es nicht ausartet.
Auf jeden Fall. Sie sollen ja auch noch mal, jetzt soll ich auch noch mein Buch lesen. Da stehen ja noch
Genau.
viele Lehrgewinne über meine Geburten, über das, was ich daraus gelernt habe und natürlich auch, was viele andere Mütter und Väter erfahren haben und was sie anderen Frauen und Männern vorgeboten raten. Das ist
Genau,
auch schön.
sag dann nochmal den Titel und wo man das Buch finden kann, wo man dich finden kann, wo man dich vielleicht auch
Ja,
kontaktieren
sehr
kann.
gerne. Also, so wollte ich mein Kind nicht zur Welt bringen, was Frauen für eine selbstbestimmte Geburt wissen müssen, ist im Ullstein Verlag erschienen, kann man bei Ullstein direkt bestellen. Oder auch bei Amazon. Und ich freue mich übrigens auch über Amazon-Bewertungen, denn da sind schon die ersten Menschen gelandet, die finden selbstbestimmte Geburten das allerletzte und die zerreißen dann nicht mehr ein Buch. Also wer das
Oh,
liest und
das
glaubt,
mache ich sofort.
macht das bitte. Ich war völlig geschockt, aber es gibt natürlich eine ganze Bewegung von Menschen, die meinen, Frauen sollten nicht selbstbestimmt in die Geburt gehen und die landen dann bei Amazon. Oder auf meiner Website Frau Höremann in eins geschrieben.de. Da stehen auch noch mehr Infos über mein Buch und auch noch mal die Links, wo man das bestellen kann.
Genau.
Und bei Instagram folgt ihr mich auch unter Frau Hürum. Und da
Ja.
poste ich so immer mal Sachen zu meinem Buch, zu aktuellen Debatten darum und teile auch immer mal wieder Tipps zur Kurzvorbereitung, was ich da wichtig finde.
Ja. Und natürlich auch den Buchhandel nicht vergessen beim Buchhändler
Ja,
deiner Wahl um die Ecke.
natürlich. Bei jedem Buchhändler eurer Wahl um die Ecke, du hast völlig recht. Bitte bestellen, weil dann wissen die das auch und packen das als nächstes ins Schaufenster. Das ist auch super für mich.
Ja. Liebe Lena, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe.
Ich danke dir sehr für die Einladung, für die Fragen und für deinen Podcast, dass du so vielen Frauen eine Stimme gibst, über ihre Geburten zu sprechen. Das finde ich ganz, ganz wertvoll. Vielen Dank.
Das war die Geburtsgeschichte von Lena. Wenn du etwas für dich mitnehmen konntest aus der heutigen Folge, dann freue ich mich wie immer über deine Unterstützung. Du kannst den Podcast abonnieren. Das hilft mir, um einfach im Ranking höher zu kommen, sodass mehr Leute den Podcast vorgeschlagen bekommen und dann vielleicht auch hören. Du kannst mir gerne eine Sternebewertung hinterlassen bei Apple Podcast. Freue ich mich auch über ein, zwei Sätze, warum du den Podcast gerne hörst. Du kannst mir auf Instagram folgen und wenn du in der Lage bist, den Podcast finanziell zu unterstützen, dann freue ich mich über eine Unterstützung auf buymeacoffee.com/geburt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.